Bibelheise.
Das ist doch totaler Wahnsinn. Wo hat man so viel Schlimmes und Schreckliches schon gesehen? Wer die Nachrichten im Fernsehen verfolgt, kann schon den Appetit auf das Abendessen verlieren. Nein, sowas.
Ich bin Carlo Osvaldo und ich freue mich, mit euch gemeinsam auf dieser Bibelreise wieder rings um die Bibel unterwegs zu sein. Heute geht es weiter im Lukas-Evangelium, und zwar im 15. Kapitel, das eins der spannendsten Gleichnisse bringt. Professor Louis Sayong bietet eine Betrachtung der Geschichte vom verlorenen Sohn unter dem Titel »Zwei Söhne laufen Gefahr«. Es ist schon bewegend, wie dieser Vater eine bedingungslose Liebe äußert. Sollten diese Szenen irgendwie unsere Wirklichkeit widerspiegeln, ist das kein Zufall. Wir sehen hier die Lösung einer Familienkrise.
Ja, liebe Hörer, auf unserem Gang durch das Lukas-Evangelium treffen wir nun heute auf ein ganz besonderes Kapitel. Geschrieben wurde es von jenem berühmten Arzt des Neuen Testamentes, der diese so bedeutenden Worte um die Jahre 61 oder 62 hier im dritten Evangelium der Bibel niedergeschrieben hat. Der Text beginnt mit dem Gleichnis des verlorenen Schafes. Übrigens enthält dieses Kapitel drei Gleichnisse: die vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und schließlich das Gleichnis mit der Geschichte zweier Söhne, die beide Gefahr laufen. Jesus erzählt also ein Gleichnis über einen Mann, der 100 Schafe besaß und dem eines davon verloren ging. Da ließ er die 99 auf dem Feld und ging das Verlorene suchen, bis er es gefunden hatte. Als er es findet, hebt er es vor auf die Schultern und geht nach Hause. Als er dort ankommt, versammelt er seine Freunde und sie freuen sich, weil das Schaf gefunden wurde. Jesus fasst dann alles zusammen, indem er sagt: Ich sage euch, dass ebenso im Himmel mehr Freude über einen bußfertigen Sünder sein wird, als über 99 Gerechte, die keiner Buße bedürfen. Dann fährt er fort und erzählt ein weiteres Gleichnis. Er fragt: Wo wäre denn eine Frau, die 10 Groschen hat? Das waren 10 Münzen, die 10 Tagelöhnen eines einfachen Arbeiters entsprachen. Und einen davon verliert, nicht eine Lampe anzündet, das Haus ausfegt und so lange sucht, bis sie ihn gefunden hat. Und wenn sie ihn findet, versammelt sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen verlorenen Groschen gefunden. Und ich sage euch, dass ebenso Freude bei den Engeln Gottes herrschen wird über jeden Sünder, der Buße tut. Gegenüber der ganzen Ablehnung der damaligen Frommen erweist sich hier, dass Buße eben das ist, was Gott eigentlich erwartet. Und wie spielt sich das ab? Letztlich läuft dieses ganze Kapitel auf die Geschichte jener beiden Söhne hin. Sie beginnt mit Vers 11. Jawohl, zwei Söhne, die Gefahr laufen. Lasst uns den Text betrachten. Jesus beginnt, indem er erzählt, dass ein Mann zwei Söhne hatte. Der Jüngere sagte zum Vater: Vater, gib mir meinen Anteil an der Erbschaft. Und er teilte seine Güter unter ihnen auf. Wenn man das so hört, denkt man sich wohl nicht viel dabei. Aber es ist doch schlichtweg erschreckend, denn, liebe Hörer, das war doch unmöglich. Kein Sohn konnte so die Erbschaft vom Vater einfordern. Diese stand ihm erst nach dem Tod seines Vaters zu. Und das ganze Publikum hört erschrocken zu und passt nun umso mehr auf. Und was geschieht nicht lange danach? Dieser Sohn rafft zusammen, was er vom Vater bekommen hat, und macht sich davon in eine ferne Gegend. Welch ein seltsames und widersinniges Verhalten. Was man aber in solch einer Lage erwarten sollte, und das zu Beginn des Gleichnisses nicht erscheint, ist, dass der ältere Sohn mit dem Jüngeren darüber reden würde. Er hatte eigentlich die Verantwortung, in dieser Lage dem jüngeren Bruder Anweisungen zu geben. Das tut er aber nicht. Er berät ihn nicht. Da übrigens das Erbteil unter ihnen aufgeteilt wurde, bekam der Ältere doppelt so viel, auch wenn er es noch nicht in Besitz nehmen konnte. Er ist der große Gewinner bei dem Ganzen. Der jüngere Sohn erweist sich dabei als ein völlig haltloser und verantwortungsloser Sünder. Er verlässt alles, verliert seine Familie, seine Heimat, seine Freunde, seine Gemeinschaft und reist irgendwohin in die Fremde. Das muss er sogar, denn so kann er sich zu Hause gar nicht mehr sehen lassen. Und dort, wo er hingeht, vergeudet er alles vollkommen verantwortungslos. Und was geschieht dann? Jetzt verliert er natürlich alles, gerät in Not und Schwierigkeiten. Vielleicht hat er auch gebettelt, denn es heißt ihr, dass ihm niemand etwas gab. Und das Erbärmlichste an der ganzen Geschichte ist, dass er schließlich Schweine hüten geht. Das waren nach jüdischem Gesetz unreine Tiere und er versucht nun, sich von dem dunklen und bitteren Schweinefutter zu ernähren. In welch einen schlimmen, unsinnigen und bedauerlichen Zustand gerät dieser junge Mann. Das ist das Bild eines völlig unbändigen und verantwortungslosen Sünders, der sich um nichts kümmert, so wie es übrigens viele tun. Wegen seines Lasters, seiner Sünde, seiner Haltung lässt er alles fahren und ergibt sich voll und ganz dem Laster der Sünde und der Bosheit, wozu doch der Mensch in seinem Bund mit dem Bösen fähig ist. Erschreckend. Als er dann den Höhepunkt der Verzweiflung und des Leides erreicht, sagt die Bibel, dass er in sich schlägt. Und da erwarten wir dann, jetzt wird etwas Ähnliches wie in den Geschichten vom Schaf und dem Groschen geschehen. Jetzt wird er seine Tat bereuen. Wird er das? Er sagt sich, wie viele Angestellte meines Vaters haben jede Menge Nahrung und ich verhungere hier. Ich werde mich auf den Rückweg zu meinem Vater machen und ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Behandle mich doch wie einen deiner Angestellten. So macht er sich auf den Weg zurück zum Vater auf der Suche nach einer Lösung seiner Not. Scheinbar hat er seine Tat bereut, aber es ist doch nicht genau so. Diese Redewendung des Lukas an dieser Stelle, in sich schlagen, bedeutet zwar Reue, aber keine vollständige. Das ist jene Allerweltseinsicht eines jeden, der erkennt, dass er irgendeine große Dummheit begangen hat. Zum Beispiel, wenn man etwas kauft, das dann schon am nächsten Tag unbrauchbar ist. Das war seine Haltung. Er stellt fest, dass er nichts zu essen hat und dass es den Arbeitern seines Vaters besser geht als ihm. Dann sagt er, wisst ihr was? Ich muss zu meinem Vater zurückkehren. So wie eben jemand in Not sagt, ich brauche die Hilfe Gottes, weil er allein mir aus dieser Klemme helfen kann. So kehrt der Sohn zurück, aber mit der Gewissheit, dass er nicht mehr in der Lage ist, vom eigenen Vater als Sohn behandelt zu werden. Er hat dermaßen daneben getreten, dass er sich sogar mit der Bitte entschuldigen geht, vom Vater als Arbeiter angestellt zu werden. Die Bezeichnung dafür im griechischen Original bedeutet jemanden, der als unabhängiger Dienstleister arbeitet. Das ist so, als ob er sagen würde, Gott, ich möchte nur essen und am Leben bleiben. Vater, ich möchte nur meine Sicherheit. Und so geht er los, seine Lage zu bereinigen. Überraschenderweise heißt es nun, dass auf seinem Weg zurück zum Vater sein Vater ihn schon von Ferne sah und voller Mitgefühl dem Sohn entgegenlief, ihn umarmte und küsste. Das Überraschende dabei ist, dass der Vater die Initiative ergreift. Er wusste doch, dass sich der Sohn dort gar nicht sehen lassen durfte. Er hatte doch Schande über alle gebracht und musste damit rechnen, von den Nachbarn und Bekannten misshandelt zu werden. Der Vater aber läuft auf ihn zu, setzt sich selber öffentlich der Schande aus und lässt alle wissen, dass er seinen Sohn liebt und ihn wieder aufnimmt. Er wollte ihn völlig wiederherstellen. Mit bedingungsloser Liebe nimmt er ihn in die Arme, küsst ihn und sagt, ich nehme dich voll und ganz an. Der Sohn ist überrascht, will dem Vater seinen Spruch aufsagen, aber er kommt nicht dazu. Er wollte nur als Arbeiter angestellt werden, weil er wusste, dass er nie mehr als Sohn anerkannt werden könnte. So sagt er gegenüber der Haltung des Vaters, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Dabei unterlässt er seine Arbeitsbewerbung. Er rechnete nicht mit dieser Liebe des Vaters. Der Vater hat nun nichts Eiligeres zu tun, als ihm beste Kleidung zu beschaffen. Er tut ihm einen Ring an den Finger und veranstaltet ein Fest. Ein gemästetes Kalb wird geschlachtet und ein Festessen veranstaltet, denn sein Sohn war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und wurde wiedergefunden. Und so beginnen sie zu feiern. Und was wäre nun weiter zu erwarten? Dass der ältere Sohn nach Hause kommt, denn er hätte ja nun das Ganze übernehmen und den Gastgeber spielen müssen. Als er sich nun dem Haus nähert und hört, was dort geschieht, fragt er einen der Angestellten und bekommt etwas zu hören, was ihn zutiefst verletzt. Dein Bruder ist zurückgekehrt und dein Vater hat ein fettes Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund zurückbekommen hat. Man stellt sich das vor. Dort ist der Vater, das Fest ist im Gange, das Fleisch brät, alle sind ganz munter und erwarten, dass der ältere Sohn nun auch eintritt, aber nichts dergleichen. Er ist sauer. Der Vater merkt das und geht hinaus, um mit ihm zu reden. Dann heißt es, dass der ältere Sohn sehr zornig war und nicht hinein wollte. So ging der Vater hinaus und redete auf ihn ein. Erst hatte der Vater die Schande mit dem jüngeren Sohn erlebt und nun ist der Ältere an der Reihe. Seine Reaktion ist erschreckend. Er redet ihn noch nicht einmal als Vater an, wie es sich doch gehörte. Er sagt, all die Jahre habe ich dir wie ein Sklave gedient und bin dir nie ungehorsam gewesen, aber du hast mir nie auch nur ein Böckchen gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern könnte. Und nun kommt dieser dein Sohn, der deine Güter mit Huren vergeudet hat, und du schlachtest für ihn das fette Kalb. Das ist doch erstaunlich. So wie die Sünden des Jüngeren ihn derart dem Vater entfremdet hatten, dass er meinte, nicht mehr als Sohn angenommen werden zu können, so geschieht nun das Gleiche mit dem Älteren, einem wohlanständigen und von der Gesellschaft anerkannten Sünder. Was sagt er hier? Ich habe doch immer alles ganz richtig gemacht. Ich arbeite wie ein Sklave und habe dir nie deine Befehle übertreten. Ebenso wie doch viele sagen, ich habe noch nie gemordet oder gestohlen, habe nie etwas Unrechtes getan. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich brauche keine Religion, keinen Gott oder Christus. Ich brauche gar nichts. Was sagt er noch? Du hast mir nie ein Böckchen für ein Fest gegeben. Mit wem denn? Mit meinen Freunden. Bei meinem Vater gibt es keine Feste und ich empfinde mich nicht als Sohn Gottes. Ich empfinde mich nur als einer, dem Gott dort vom Himmel aus helfen und ernähren kann, aber mein Herz ist Gott fern. Und nun seine Anklage. Er sagt, dass der jüngere Sohn die Güter mit Huren vergeudet hatte, aber das steht hier nicht. Es heißt nur, dass er unverantwortlich damit umgegangen sei. So ist er empört und protestiert. Und jetzt veranstaltest du dieses Fest und schlachtest das gemästete Kalb. Übrigens ein Fest für die ganze Bevölkerung des Ortes. Wiederum überraschend steht der Vater nun diesen beiden Söhnen gegenüber, beide im Begriff, dem Vater verloren zu gehen. Und nun sagt der Vater gegenüber dieser Respektlosigkeit des Sohnes, mein Sohn, du bist immer bei mir und alles, was ich habe, ist deins. Nun müssen wir aber die Rückkehr deines Bruders feiern, denn er war tot und ist wieder lebendig, war verloren und wurde gefunden. Liebe Hörer, und nun bricht das Gleichnis hier ganz plötzlich ab. Als er mit dem Jüngeren redete, gab es darauf eine Antwort. Jetzt redet er mit dem Älteren und man erwartet nun einen Abschluss. Aber wo bleibt die Antwort des Ältesten? Sie kommt nicht. Die Geschichte schließt mit einem erschreckenden Schweigen. Ein Schweigen, welches zeigt, dass jener ältere Sohn nicht nur Gefahr lief, sondern voll davon betroffen war und die Liebe des Vaters nicht in Anspruch nahm. Gott aber bietet einem jeden von uns seine bedingungslose Liebe an. Öffne darum jetzt dein Herz, um diese großartige, unermessliche Liebe Gottes zu empfangen und gegenüber dieser so bedeutenden geistlichen Lage keine Gefahr zu laufen, verloren zu gehen.
Und nun, was soll man da noch, soll ich eine Ausführung noch fragen? Lukas Kapitel 15 und das Gleichnis vom verlorenen Sohn haben sehr viel zu sagen. Aber dennoch bleibt einiges zu klären. Warum bekam der älteste Sohn ein doppeltes Erbteil? War er etwa Vaters Liebling?
Nun, zur Erklärung. Wir haben hier ein Gleichnis, also eine Geschichte, die nicht wortwörtlich so geschehen ist, die sich aber nach der Wirklichkeit richtete. Jesus erzählt also dieses Gleichnis, in dem der Vater Gott darstellt und die beiden Söhne den sündigen Menschen, den, sagen wir, haltlosen Sünder einerseits und andererseits den braven und gesellschaftlich geachteten. Das spielt sich aber alles mitten in der damaligen jüdischen Kultur ab. Darin galt der ältere Sohn, also der Erstgeborene, als geistlicher Nachfolger des Vaters. Er war das wichtigste Familienmitglied und es war üblich, dass er einen doppelten Anteil der Erbschaft bekam. Es fällt nun auf, dass der ältere Sohn den Jüngeren nicht anspricht, weil er letztlich doch das bessere Teil bekam. Sonst war er aber weiter kein Liebling. Das war halt in jener Gesellschaft die Sitte. Er heuchelte aber Bescheidenheit und wollte nicht alles öffentlich in Besitz nehmen. So lebt er weiter reichlich umständlich mit dem Vater zusammen und hält gegenüber dem Vater Abstand, so wie es solche tun, die sich von Gott entfernen.
Gut, und nun über den anderen Sohn, den Jüngeren. Der hat einfach alles unverantwortlich vergeudet.
Gut, dass du das ansprichst, denn dieses Gleichnis ist eins der bekanntesten in der ganzen biblischen Tradition. Und viele Leute verstehen hier etwas, was der Text eigentlich nicht sagt. Denn ältere Übersetzungen sagen, dass er alles verprasst habe. Was stellt man sich darunter vor? Dass er wild drauf losgefeiert und allerhand angestellt hat und dass er das Geld mit Huren verschleudert hat. Der griechische Ausdruck hier bedeutet aber etwas anderes. Und es ist wichtig, darauf zu achten, denn der Ältere beschuldigt ihn gerade in dieser Weise. Und zwar ausdrücklich, und das stimmt nicht. Was hat er denn nun eigentlich getan? Er hat einfach das Geld verantwortungslos vergeudet. Er hat aus voller Hand ausgegeben, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie so etwas enden würde. Gerade so, wie es auch heute viele tun. Dann nimmt man die Kreditkarte und gibt wieder und wieder aus, bis man eines Tages erwischt wird. Der jüngere Sohn hat einfach verantwortungslos darauf losgelebt.
Und nun zum Schluss. War es denn nötig, ein gemästetes Kalb zu schlachten und ein Churrasco zu veranstalten? Hört sich doch gerade nach Gauchos an, oder?
Ja, das erinnert tatsächlich an einen Spießbraten in Rio Grande do Sul und vielen anderen Orten, wo man gut gebratenes Fleisch liebt. Was geschieht hier aber? Man könnte bei einer solchen Gelegenheit zweierlei Braten veranstalten. Einen bescheideneren, etwa mit einem Lamm, einer Ziege, einem Bock oder ähnliches für kleine Gruppen. Aber ein Kalb zu schlachten, eigentlich fast einen Ochsen, was bedeutet das? Dass der Vater einen Churrasco für das ganze Dorf veranstaltete. Wozu das? Er will seinen Sohn gegenüber der ganzen Stadt wieder einsetzen. Denn als der Sohn jenen Wahnsinn begangen hatte, hat er nicht nur gegenüber dem Vater gesündigt, sondern der ganzen Gemeinschaft. Er war ein undankbarer Sohn, der das Recht verspielt hatte, dorthin zurückzukehren. Deshalb will der Vater ihn ehren, um ihn wieder voll herzustellen. So ist dieses besondere Churrasco am Ende dieses Gleichnisses zu verstehen.
So, diese kleinen Spieße. So, und damit läuft einem ja nun das Wasser im Mund zusammen. Aber nun zur Anwendung dieses Gleichnisses für uns.
Ja, liebe Hörer, heute haben wir auf der Bibelreise im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums gesehen, wie zwei Söhne Gefahr laufen. Wirklich, beide Söhne laufen Gefahr, sich vom Vater zu trennen und das Verhältnis abzubrechen, von dem wir letztlich leben und das uns Sicherheit und Fortschritt beschert. Dieses ganze Kapitel beschäftigt sich ja in Einzelheiten damit, wie wir uns von Gott abwenden und daher mit der Notwendigkeit der Buße. Und wenn wir das Leben und die Welt um uns her betrachten, treffen wir doch auf jede Menge Wahnsinn. Wie viel Seltsames und Schreckliches geschieht doch. Manchmal vergeht einem bei den Fernsehnachrichten geradezu der Appetit. So etwas. Wie viel Sünde, wie viel Bosheit, wie viel Katastrophen, wie viel Grausamkeit. Liebe Hörer, die Not des Menschen ist doch furchtbar und riesig. Aber Lukas 15 zeigt uns die einzige Lösung, nämlich von Gott seine bedingungslose Liebe zu empfangen.
So, und damit läuft einem ja nun das Wasser im Mund zusammen. Aber nun zur Anwendung dieses Gleichnisses für uns. Nun, das wär's für heute. Als Mitarbeiter der Bibelreise danken wir für die Aufmerksamkeit und laden zum nächsten Programm in einer Woche zur gleichen Uhrzeit an diesem Sender ein.